Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sommerzeit, Ferienzeit und Grillsaison. Es ist das ideale Wetter, um Koteletts und Bratwürstchen auf den Rost zu legen, wenn man denn die Kritik seiner Mitmenschen aushält. Der exzessive Konsum von Fleisch wird vielfach moralisch geächtet. Es geht dabei um die Tierhaltung, es geht um Umwelt und Klima und es geht um grundsätzliche Fragen der Ernährung. Vor dem Hintergrund der jüngsten Fleischskandale bei Tönnies, Westfleisch und anderen Schlachtbetrieben ist der Ruf von Fleisch als Lebensmittel nicht gerade besser geworden. Wie haben sich die Ernährungsgewohnheiten und der Fleischkonsum in Deutschland mittlerweile verändert? Kölner Soziologinnen sind dieser Frage nachgegangen. Mirkus Miljanic berichtet.
Eine Fleischtheke irgendwo in einem deutschen Supermarkt. Filets und Steaks, Rollbraten und Metroladen und Nacken, saftig rot, optisch ansprechend drapiert, für Fleischliebhaber ein Eldorado. Der Fleischkonsum lag 2019 in Deutschland bei 59,5 Kilogramm pro Person und damit um 2,5% unter dem Wert des Vorjahres. Nicht zu verwechseln übrigens mit der Fleischproduktion, die liegt bei knapp 88 Kilogramm pro Person. Den höchsten Fleischverzehr haben mit mehr als 100 Kilogramm pro Jahr und Person Nordamerikaner und Australier. Schlusslichter sind Indien und Bangladesch, deren Fleischkonsum gerade mal bei 4 Kilogramm pro Einwohner liegt. In Deutschland sinkt seit einigen Jahren der Fleischkonsum. Warum ist das so?
Also die meisten Gründe, die am häufigsten angeführt werden, da geht es tatsächlich um Umwelt und um Tierwohl. Also dass die Herstellung von Fleisch sehr ressourcenintensiv ist, dass natürlich in Massenschlachtereien dem Tierwohl nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass zu viel Gülle produziert wird und so weiter. Und die tatsächlich eher die sozialen Aspekte der Fleischproduktion, eben so etwas wie die Arbeitsbedingungen, die jetzt wieder sehr stark in den Fokus rücken, sind weniger relevant für die meisten Menschen. Sie werden manchmal genannt, aber eher so im Nebensatz.
Das Schicksal der Arbeiter bei Tönnies und Westfleisch zählt nicht zu den Gründen für den Verzicht auf Fleisch, so Laura Einhorn, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln. In diesem Zusammenhang möchte die Kölner Soziologin aber nicht nur wissen, warum jemand auf Fleisch verzichtet, sondern auch, wer Fleisch und Wurst links liegen lässt. In einem ersten Überblick bestätigte sie ein häufig genanntes Vorurteil. Hoher Fleischkonsum geht einher mit eher niedriger Bildung.
Das ist genau das, was man sieht, wenn man sich da national repräsentative Daten auch zu anschaut, dass mit dem höheren Bildungsgrad die Wahrscheinlichkeit, sich ganz komplett ohne Fleisch zu ernähren, steigt und dass auch die Menge des Fleischkonsums abnimmt mit dem Bildungsgrad.
Daraus zu schließen, Fleischkonsumenten seien durchweg ungebildet, sei aber völlig falsch, so Laura Einhorn. Richtig ist aber, dass Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen sich leichter über Ernährung und Ernährungsänderungen informieren können. Aber führt pures Wissen zu einer Verhaltensänderung? Nur in den seltensten Fällen, es müssen noch andere Mechanismen greifen. Bei einer psychologischen Analyse von Menschen, die auf Fleisch verzichten, hat man zum Beispiel festgestellt, sie sind auffallend introvertiert. Erklären konnte man sich das aus den vorhandenen Daten zunächst nicht.
Aber was man vielleicht so ein bisschen spekulieren könnte, ist, dass auch gerade Leute, die sich eben mit anderen Produkten irgendwie ernähren müssen oder möchten, dass sie gar nicht so eine große gesellschaftliche Akzeptanz vielleicht auch dafür bekommen oder vielleicht auch bekommen haben. Ich glaube, das ändert sich auch gerade mehr und mehr. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass der Fleischkonsum auch gerade in Deutschland schon ein sehr zentrales Thema ist und eben auch sozial doch wie so ein Kitt funktioniert.
Evelyn Meder war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig. Fleisch als sozialer Kitt. Wie das funktioniert, lässt sich beim Grillen beobachten. Das Stillen des Hungers mit Würstchen und Steaks ist nur nebensächlich. Im Mittelpunkt steht die Gruppe mit gemeinsamen Aktivitäten. So entsteht Gemeinsamkeit. Denkbar ist aber auch etwas ganz anderes. Wissenschaftler diskutieren immer wieder die These, Fleisch enthalte suchterzeugende Substanzen.
Es gibt ein paar Molekülstoffe, die in der Debatte stehen, dieses Suchtpotenzial eventuell auslösen zu können. Zum Beispiel das Casein
Das aber noch sehr, sehr unerforscht. Also da würde ich jetzt keine starken Aussagen zu machen.
Soziale Faktoren stehen beim Fleischkonsum im Vordergrund und dabei spielt Geld eine wichtige Rolle. Zunächst einmal ist Fleisch heute spottbillig. Ein Beispiel. 1950 musste ein Arbeiter für ein Kilogramm Schweinefleisch 1,6% seines monatlichen Nettolohns beim Metzger auf den Tresen legen. Damals betrug der Durchschnittslohn umgerechnet 150 Euro. Heute dagegen knapp 2.500 Euro. Wer wegkommen will vom Fleischkonsum, so Laura Einhorn, muss sich aber auch dem Thema Geld stellen.
Und zwar gibt es zum einen direkte Effekte. Das heißt, wenn ich mehr Geld verdiene, kann ich zum Beispiel teurere Fleischprodukte kaufen. Das heißt, ich kann Biofleisch kaufen, was es mir irgendwie einfacher macht, mit meinen Ernährungsidealen konform zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele indirekte Effekte, die mir aufgefallen sind in meiner Forschung. Das heißt, es geht zum Beispiel darum, dass ich natürlich alternative Rezepte erstmal kennenlernen muss. Ich muss alternative Produkte kennenlernen. Das sind oft Nebeneffekte von Mobilität, also von geografischer Mobilität. Das heißt, von Umzügen, von viel Reisen, von viel Essen gehen zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die gleichzeitig aber auch eben Geld kosten, mit denen ich aber mir eine bestimmte Form von Wissen aneigne, die es mir im Endeffekt leichter machen, meine Ernährung umzustellen.
Was aber nicht einfach ist. Fleisch ist ein tief verwurzelter Teil unserer Ernährung. Die 2007 verstorbene britische Sozialanthropologin Mary Douglas hat folgende Formel für eine ideale Mahlzeit entwickelt.
Die hat sozusagen analysiert, wie sieht denn für die meisten Familien ja die angemessene Mahlzeit aus. Und sie kommt dabei auf die Formel 2a plus b. Das heißt, ja, eine angemessene Mahlzeit besteht eben immer aus zwei Beilagen und dem B, also dieser wichtigen Fleischkomponente. Und wenn diese Fleischkomponente fehlt, ja, fühlt man sich irgendwie nicht, als wäre das jetzt eine angemessene Mahlzeit gewesen, als könnte man ja sich wirklich an der Laben von der satt werden.
Nun spiegeln solche Formeln keine naturwissenschaftlichen Gesetze wider. Der Fleischkonsum kann sich natürlich ändern. Irgendwann ist es vielleicht ohnehin egal, was auf dem Grill liegt, vermutet Evelyn Medawar mit Blick auf die vielen Fleischersatzprodukte.
Ob das am Ende in unserer heutigen Welt ein Seitanschnitzel oder vielleicht auch ein In-vitro-Burger ist, der da liegt, oder vielleicht doch das Zucchini-Stück, ich glaube, das spielt am Ende nicht ganz so eine große Rolle, wenn wir uns denn dem Wandel so ein bisschen öffnen.
Steaks und Wurst und Bildung, wie sich Ernährungsgewohnheiten und Fleischkonsum in Deutschland verändert haben. Ein Beitrag von Mirko Smiljanic.